Ein langer Hotelflur. Ein Zimmer reiht sich an das nächste. Hinter den Türen sind keine Geräusche zu hören. Außer hinter einer. Wieder dieses Piepen. Und was schreibt der seltsame Gast, der nun schon seit Wochen hier im vierten Stock des Westberliner Luxushotels Schweizerhof eingecheckt hat? Ein Buch? So viel wie er tippt, muss es ein extrem langer Roman sein. Der Gast aus Etage 4 heißt Dirk Otto Brzezinski. Wenn er online ist, benutzt er seine Initialen D.O.B. Dob. Dob ist kein Schriftsteller, sondern Programmierer. Und Kunde von Pedro, dem Dealer, der auch an Karl Koch seinen Stoff verkauft. Spätestens seit Dob wegen Alkohol am Steuer den Führerschein verloren hat, ist er fast nie ohne Pedro anzutreffen. Neben seinen Drogengeschäften jobbt Pedro jetzt auch als Chauffeur für Dob.
Dob war derjenige, der am meisten Cash hatte, weil der irgendwie halt als Programmierer richtig verdient hat. Der hat halt irgendwie die Finanzierung mehr oder weniger gemacht.
Dob ist im Jahr 1986 26 Jahre alt. Auch wenn in seinem Hotelzimmer Chaos herrscht, tritt er selbst nach außen hin als seriöser, gut gekleideter Businessman in Erscheinung. Als Programmierer verdient Dob in den 80er Jahren bei Großkonzernen so viel Geld, dass er sich den Luxus leisten kann, im Hotelzimmer zu leben. Die Minibar wird immer wieder neu mit Bier aufgefüllt. Marihuana und Kokain sind stets in rauen Mengen vorhanden. Dob macht gerne Geschäfte, sich aber nicht gerne selbst die Finger schmutzig.
Eigentlich hat er so ein bisschen den Businessmann gemacht und das war's dann eigentlich. Ne? Das war ja kein Hacker. Dob war ja kein Hacker.
Obwohl er programmieren kann, will Dob nicht hacken. Aber Geld machen, das will er. Gemeinsam mit Pedro überredet er Hackbart, Urmel und Pengo, ins große Geheimdienst-Business einzusteigen. Die drei sollen hacken. Und Pedro und er organisieren dann die KGB-Kontakte und die finanzielle Abwicklung.
Dob wollte ja eigentlich nur Kohle machen mit dem ganzen Ding, also als die Kontakte zum KGB gemacht worden sind. Und der hatte ja die Vorstellung, das ist ja bekannt, dass er eigentlich dachte, wir machen so ein One-Time-Business, also einmaliges Geschäft. Wir verkaufen die ganzen Zugänge, die wir haben.
Der mittlerweile 18-jährige Pengo sitzt im verrauchten Zimmer von Dob im Schweizerhof. Dob und Pedro blicken dem jungen Hacker über die Schulter. Das Modem piept, während es Verbindung zu Netzwerken in den USA aufbaut. Pengo nutzt Dobbs Bondwell BW-8. Das ist ein tragbarer Computer. Der sieht eher wie eine elektrische Schreibmaschine aus, mit einem dünnen, grünen Monitor. Er ist sauteuer. Aber Dob hat ja Geld. Beeindruckt sieht er zu, wie sein Gast demonstriert, wie gut er hacken kann. In wenigen Stunden soll es über die Grenze nach Ost-Berlin gehen. Zu Serge, dem Kontaktmann vom KGB.
Und das war für mich absolut, also es war, hatte ich noch nicht, also so konnte ich mir nicht vorstellen, war für mich, weil ich mein ganzes Leben lang dieses Grenzregime genau, ich wusste genau, wie das abläuft.
Auch wenn er nach außen hin cool tut, innerlich ist Pengo furchtbar nervös. Bis vor kurzem war das Kriminellste, was er getan hatte, Spielautomaten zu knacken. Und jetzt sitzt er hier mit zwei dubiosen Typen in einem Luxushotel und soll am Morgen über die gefährlichste Grenze der Welt, um einen russischen Geheimagenten zu treffen. Was kann da passieren? Digitalspionage ist ein unbekanntes Verbrechen. Verurteilt wurde dafür in Deutschland noch niemand. Aber wenn die Aktion als Landesverrat bewertet wird, dann drohen 5 Jahre Knast. Mindestens. Pengo raucht einen Joint nach dem anderen, um ruhig zu bleiben. Der Morgen graut, als er den tragbaren Computer ausschaltet. Auf einem Blatt sauber notiert, Passwörter und Zugangsdaten amerikanischer Militärbasen. Dob und Pedro sind zufrieden. Damit lässt sich ein Vermögen machen. Ganz sicher.
Oh, komm, lass uns das mal probieren. So, naja, weil ich meine, ich war halt nur ein Jugendlicher mit ein paar Kröten.
Ich glaube, die haben nur die Dollars gesehen.
Mein kindlicher Wunsch war ja, dass mir irgendjemand eine Vex kauft und ich zum Vex-Superhacker werden kann. Das war mein ganzer Wunsch.
Ein paar Stunden Schlaf, dann heißt es für Pengo und Pedro Aufbruch zur Grenze. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich bin Vreni Frost und das ist Superhacker im Netz der Geheimdienste. Folge 3: Chaos und Krawatten. Wenige Wochen zuvor. Das Forschungsinstitut LBL in Berkeley, ganz in der Nähe von San Francisco. Clifford Stoll klopft nervös mit seinem Bleistift auf die Tischplatte. In seinem Buch »Das Kuckucksei«, aus dem wir ihn hier zitieren, erinnert sich Cliff sehr genau an die Situation. Es ist der Tag, an dem der Astronom und Hobby-Hacker-Jäger zum ersten Mal auf die CIA treffen wird. Wie werden die Agenten aussehen? Strenge Killertypen in Trenchcoats und mit Sonnenbrille? Cliffs Vorgesetzter Dennis Hall sitzt Cliff gegenüber, wartet mit ihm gemeinsam auf die CIA und nimmt ihm den Bleistift ab. Bloß nicht nervös werden. Die Agenten wollen nicht Cliff fertig machen, sondern den Hacker. Während sie warten, wird Dennis nachdenklich. Er ist fasziniert von Online-Netzwerken und macht sich große Sorgen. Der Welt steht eine bahnbrechende Technik offen, die alles verändern wird. Und ein paar Blödmänner verderben alles. Cliff wundert sich. Was genau verderben sie?
Netzwerke sind doch kaum mehr als Kabel und Drähte.
Dennis ist schockiert. Jetzt jagt Cliff schon so lange einen Hacker durch die Netze und erkennt trotzdem nicht das Potenzial, das in ihnen steckt? Dennis macht Cliff klar, Online-Netzwerke werden Menschen auf der ganzen Welt auf völlig neue Art zusammenbringen.
Dennis meinte, dass Online-Netzwerke isolierte Gemeinschaften miteinander verbinden. Bündnisse schmieden zwischen Gruppen, die sich gegenseitig nicht trauen. Dem Militär und der Wissenschaft zum Beispiel.
Und Hacker sind diejenigen, die aus diesem Werkzeug der unendlichen Möglichkeiten ein Schlachtfeld machen. Aber weil das niemand kapiert, sind nicht mal die großen Institutionen gut geschützt.
Dennis sagte, wenn die Leute Häuser so bauen würden, wie wir Programme schreiben, würde der erstbeste Specht unsere Zivilisation zerhacken.
Dennis nimmt Cliff den Bleistift ab. Bloß nicht nervös werden. In Deutschland sehen Pengo, Urmel und Hackbart die Sache auch immer noch entspannt. Für sie sind Netzwerke keine Schlachtfelder, sondern Arenen.
Damals war es auch so, also es war der Sport, in die Systeme einzubrechen. Aber was machst du, wenn du den Sport machst? Du bist gut, aber du kannst keine Medaille in Empfang nehmen. Das heißt, das, was dich auszeichnet, dass du gut bist, das kannst du ja in der Offenheit nicht zeigen. Und das schwingt bei Hackern, also die ich kannte oder auch, wenn ich das auf mich appliziere, so ein bisschen mit, so eine kleine Brotkrume hinterlassen.
Einen dieser Brotkrumen hat Cliff Stoll neulich erst entdeckt. Während er und Dennis auf die CIA warten, erzählt Cliff, dass sich der Hacker vor ein paar Tagen recht seltsam verhalten hat. Er hat urplötzlich von einem Account, den er danach sofort gelöscht hat, eine Nachricht geschrieben. Einfach nur Hello.
Also viele Hacker wollen auch Anerkennung für ihre Großtaten. Das liegt auch in der Natur der Sache. Also ich meine, klar, in gewisser Weise ist es halt immer so ein einsames Spiel und man möchte aber auch irgendwie mal ja, mit jemandem darüber reden, was man jetzt gerade wieder gemacht hat.
Nicht offensichtlich zu zeigen, dass man da war, aber nachvollziehbar zu zeigen, dass man da war. Das ist ein Wabankspiel, aber das hat jeder Hacker, glaube ich, für sich so mit sich selber ausgemacht, wie weit er das getrieben hat.
Hat Pengo nicht widerstehen können und einen Gruß im LBL dagelassen? Oder Urmel? Hackbart vielleicht? So genau kann sich da heute keiner mehr dran erinnern. Cliff Stoll sucht überall nach Hinweisen auf die Identität seines Hackers. Der wählt gerne die Benutzernamen oder Passwörter Hunter, Hedges, Jäger und Benson. Die Bibliothekarin des Labors hat Cliff gesagt, dass Hunter und Jäger quasi die gleichen Begriffe sind. Jäger ist Deutsch für Hunter. Und Benson und Hedges? Na klar, das ist eine Zigarettenmarke.
Ich habe damals wirklich stark geraucht und meine Lieblingsmarke war Benson und Hedges. Und davon habe ich auch Passworte für mich und Benutzernamen abgeleitet.
Auch als Brotkrumen? Vielleicht. Aber vor allem auch,
weil es einfacher zu merken war.
Unsere jungen Hacker machen sich einerseits darüber lustig, dass die Gegenseite simple Passwörter wählt, und fühlen sich selbst so sicher, dass sie es auch machen. Jetzt, wo er mit Dennis zusammensitzt, fragt sich Cliff, was er den Agenten sagen soll, wenn sie ihn fragen.
Was wissen Sie über Ihren Hacker?
Ich verfolge jemanden in den 20ern, der Benson und Hedges raucht.
Aha, und mehr haben Sie nicht?
Das Telefon klingelt. Die Pforte. Die Herren von der CIA sind eingetroffen und auf dem Weg zu Cliff und Dennis.
Dennis gab mir Instruktionen. Cliff, erzählen Sie ihnen, was wir wissen. Aber spekulieren Sie nicht. Beschränken Sie sich auf Tatsachen. Alles klar. Aber wenn Sie einen Schläger dabei haben, der... Bleiben Sie ernst, Cliff, beschwor mich Dennis. Und seien Sie höflich. Die haben auch ohne einen fantasierenden, wuschelhaarigen Eierkopf aus Berkeley genug Probleme. Und lassen Sie das herumgeklapper, das macht einen ja wahnsinnig.
Etwa zur gleichen Zeit, als Cliff mit Dennis auf die CIA wartet und wenige Wochen, bevor er in einem Westberliner Hotelzimmer auf einem tragbaren Computer seine Fähigkeiten demonstriert, ist Pengo in Hannover.
Ich war bei Karl zu Besuch, dann sind wir zu Pedro gefahren, weil Pedro hatte das Koks.
Bevor man gemeinsam ins Cyberspace und fremde Computernetzwerke abtaucht, wird sich bei Pedro schön mit Koks eingedeckt. So läuft das, wenn man mit Karl Koch abhängt.
Ich habe nicht gekokst, aber Koks war irgendwie dann, Pedro war eben, da gab es das Koks, dann kam Dob auch noch dazu.
Dob, der ursprünglich aus Hannover kommt, mittlerweile aber im Luxushotel in Westberlin lebt, ist auf Heimatbesuch. Pedro stellt ihn Pengo vor.
Und dann wurde dummes Zeug geredet und Haschisch geraucht und gekokst.
Das, was Pedro dann sagt, hält Pengo auch erst für dummes Zeug. Doch dann wird ihm schnell klar, sein Kumpel meint es sehr ernst. Und Hackbart und dieser Dob sind schon längst an Bord.
Und da ist ja auch diese Idee dann irgendwie, ich weiß nicht, ob sie da entstanden ist, aber zumindest wurde sie da von Pedro auch vorgetragen. Die Idee, wir müssen mal das Hackerwissen in den Osten tragen. Oder wir müssen mal dafür sorgen, dass der Osten da nicht hinten an ist.
Hochtrabend erzählt Hackbart davon, dass es ein Ungleichgewicht zwischen den Mächten gäbe. Die USA und der Westen würden auf ganz großem Niveau spionieren. Und sie als sozialistisch eingestellte Männer hätten politische Verantwortung. Nämlich die, den Osten durch Informationsbeschaffung zu stärken und durchs Hacken das Gleichgewicht zwischen den Großmächten, die sich im Kalten Krieg gegenüberstehen, wiederherzustellen. Eine große Mission von weltpolitischer Relevanz. Und er, der geniale Hacker aus Berlin, mittendrin. Wow, das klingt nach einem abgefahrenen Agenten-Thriller. Ummel weiß aber, dass die Motivation, mit den Russen zu arbeiten, längst nicht so ehrenvoll ist.
Karl Koch war das Geld ausgegangen, das Erbe war weg und er war drogenabhängig, das heißt, er brauchte Geld.
Auch Ummel wird von Pedro und Hackbart gefragt, ob er dabei ist. Der Plan sieht so aus. Über den Weg, den Ummel via LBL in Berkeley in das Milnet gefunden hat, hacken sich Pengo und er nun regelmäßig in US-Militärcomputer. Ummel von Hannover aus, Pengo von West-Berlin. Sie greifen alles ab, was sie finden können. Benutzernamen, Passwörter, Geheimdokumente, Computerprogramme. Packen sie sorgfältig zusammen und übergeben sie hinter der Grenze in Ost-Berlin an den russischen Kontaktmann. Das Finanzielle und Organisatorische wird von Pedro und Dob erledigt. Hackbart ist das Herz der Truppe, der alle zusammengebracht hat. Sind alle dabei?
Oh, komm, lass uns das mal probieren.
Pengo schlägt ein. Und Ummel?
Ummel hat ja auch nicht gekifft. Ja, auch nicht im CCC. Ist also eigentlich, fragt man sich, wie kommt er dazu, auf den Quatsch mitzumachen?
CCC, Chaos Computer Club. So nennen sich die linkspolitischen Hacker, deren Stammtisch Hackbart in Hannover organisiert. Ummel ist nicht linkspolitisch. Er ist ein festangestellter Programmierer, der nach Feierabend in seinem Büro hackt. Zwar ist er süchtig nach Benson und Hedges-Zigaretten, aber von illegalen Drogen lässt er die Finger. Warum sollte er bei einem angeblich linkspolitisch motivierten Himmelfahrtskommando mitmachen?
Wir saßen im Casa zusammen und dann haben Dob und Pengo und Karl haben mich mal gesagt, Markus, lass uns mal rausgehen, wir haben mit dir was zu besprechen. Sie haben mir dann eröffnet, dass sie halt Kontakt jetzt zum KGB aufgenommen haben und gesagt, dass es um Geld geht, dass es um viel Geld geht. Wollten jetzt halt, dass ich mitmache. Da habe ich erstmal gedacht, das ist ja, was ist das denn für eine Scheiße?
Doch Hackbart weiß genau, wen er wie kriegt. Statt wie bei Pengo von der großen Politik zu erzählen, schmeichelt er Ummel. Ummel ist immerhin der, der den genialen Coup überhaupt erst geschafft hat. Dank ihm sind sie überhaupt nur in den amerikanischen Militärnetzen. Sie brauchen ihn. Er ist unverzichtbar.
Ich hing eigentlich schon mit drin, weil ich hatte ja auch an Karl Sachen gegeben, die von mir kamen.
Ummel, der das Hacking wie einen Sport sieht, mag die Anerkennung. Und als Hackbart davon erzählt, dass bald 7-stellige Summen fließen würden, wird es schwer zu widerstehen.
An der Stelle hätte ich schon aussteigen müssen eigentlich. Das war der einzige Zeitpunkt, wo ich Chance gehabt hätte, noch sofort sagen, stopp Leute, ja, macht mal weiter, was ihr auch immer macht. Ich bin raus aus der Nummer, ne?
Doch Urmel steigt nicht aus.
Der Zug war abgefahren.
Pengo ist bei dem Gespräch mit Urmel dabei. Die Vorstellung von dem vielen Geld, über das jetzt gesprochen wird, fasziniert den jungen Hacker. Zu Hause hat er immer noch diesen frustrierend langsamen Computer. Könnte er sich bald endlich den schrankgroßen VEX-Computer mit der nahezu unendlich großen Rechenleistung kaufen, von dem er schon so lange träumt?
Eigentlich hat mich interessiert, eine VEX kaufen zu können. Das war das, was mich interessiert hat. Und eine VEX hätte halt irgendwie 100.000 Mark gekostet und war völlig außerhalb dessen, was für mich denkbar gewesen wäre.
Dieses Geschäft mit den Russen ist für alle eine Win-Win-Situation. Was soll schon schiefgehen?
Meine kindliche Hoffnung war, dass die Russen uns eine nicht zurückverfolgbare Telefonleitung in Ostberlin und eine VEX zur Verfügung stellen, wo wir dann hacken können. Und ich zum VEX-Superhacker werden kann. Also so, das war die Idee.
Pengo kehrt nach Westberlin zurück. Bald soll er mit Pedro rüber in den Osten. Erste Kostproben an Serge, den russischen Kontaktmann, übergeben. Und dann geht es richtig los. Da kommen sie. Cliff und Dennis stehen vor der Bürotür. Cliffs Hände schwitzen. 4 CIA-Agenten werden durch den Flur zu ihm geführt.
Nun denn, sie trugen keine Trenchcoats, nicht mal Sonnenbrillen. Stattdessen langweilige Anzüge und Krawatten. Ich hätte sie aufklären sollen, wie sich Eingeborene hier zu kleiden haben. Ausgebeulte Korthosen und Flanellhemden.
Cliff wischt sich die verschwitzten Hände an seiner Korthose ab, ehe er den Agenten in ihren Bürokratenanzügen die Hände schüttelt.
Die 4 stellten sich vor. Einer in den 50ern sagte, er sei hier als Steuermann und nannte seinen Namen nicht.
Der zweite Agent, der sich Cliff vorstellt, ist zugänglicher.
Greg Fennell hielt ich für einen Computercrack, weil er sich in seinem Anzug nicht wohlzufühlen schien.
Greg ist Cliff gleich sympathisch. Ganz im Gegensatz zum nächsten Agenten.
Der dritte Agent war gebaut wie ein Rugbyspieler. Tadgett nannte seinen Nachnamen nicht. Oder verheimlichte er seinen Vornamen? Wenn einer von ihnen der Schläger war, dann Tadgett.
So ganz ist Cliff immer noch nicht sicher, ob er aus dieser Nummer heil rauskommen wird.
Der vierte Typ musste der Obermacker sein. Alle hielten den Mund, wenn er redete.
Cliff wird ihn ab sofort immer Mr. Big Boss nennen. Man setzt sich zusammen. An einen Konferenztisch mit kleinen Getränkefläschchen und Snacks. Die Blicke von Tadgett und Mr. Big Boss sind bohrend, als Cliff noch einmal erklärt, was genau der Hacker in ihrem System treibt und wie er vom LBL aus in die Netze des US-Militärs gelangt. Wie von Cliff vermutet, scheint sich Agent Greg auszukennen. Er schlussfolgert gleich, dass der Hacker sich zum Superuser, zum privilegierten Benutzer machen muss, um in die Militärnetze zu kommen. Cliff erklärt ihm, wie das gelingt. Und ist ein wenig erleichtert, dass der zugewandte Greg so kompetent ist. Doch einer ist gelangweilt von den technischen Ausführungen.
Mr. Big Boss fing an, mit seinem Bleistift zu spielen. Können Sie uns ein Profil dieses Kerls geben, Mr. Stahl? Wie alt ist er? Wie hoch sind seine fachlichen Fähigkeiten?
Sind die Agenten nicht gekommen, um genau das herauszufinden? Cliff traut sich nicht, diese Gegenfrage zu stellen. Stattdessen sagt er,
er ist nicht aus der Gegend von Berkeley. Vielleicht ist er noch auf der Highschool. Er ist hartnäckig und gewieft, sieht sich ständig nach hinten um, ist aber trotzdem geduldig und nicht sehr kreativ.
Spricht er Englisch? Will Mr. Big Boss wissen. Cliff erinnert sich an die Nachricht, die der Hacker unvorsichtigerweise geschickt hat.
Also wir glauben, dass er einmal Hello gesagt hat. Nachdem er diese Nachricht geschickt hatte, benutzte er dieses Konto nie wieder.
Mr. Big Boss will noch mehr wissen. Welche Maschinen hat der Hacker genau angegriffen? Cliff sagt es. Und erwähnt schließlich, dass der Hacker auf dem Computer einer militärischen Schiffswerft in Maryland war.
Ich glaube, sie heißt Dockmaster.
Die Agenten tauschen besorgte Blicke. Cliff hat ihnen offenbar sehr wertvolle Informationen geliefert.
Was hat's denn mit Dockmaster auf sich? Ist das nicht eine Werft der Navy?
Cliff beobachtet, wie die Agenten miteinander zu flüstern beginnen. Dürfen sie diesem zerzausten Astronomen mehr sagen?
Mr. Big Boss nickte. Greg erklärte, Dockmaster ist keine Werft, sondern wird von der National Security Agency betrieben.
Die National Security Agency, kurz NSA. Die NSA ist neben der CIA der zweite große Geheimdienst der Vereinigten Staaten. Während die CIA für Auslandsspionage zuständig ist, wurde die NSA erst in den 50er Jahren gegründet, um Elektronikspionage zu betreiben und zu überwachen. Etwa über Satelliten, Funksignale und, seit neuestem, über Computernetzwerke.
Ich hatte Gerüchte gehört und nicht geglaubt, dass sie jedes Telefongespräch und jedes Telegramm nach Übersee aufzeichnen.
Die Arbeit der NSA wäre, Informationen zu schützen, die den USA gehören, erklärt Agent Gregg. Informationen werden gesammelt und analysiert. Auswerten würde die NSA sie unter anderem auf dem Dockmaster-Computer. Cliff wundert sich.
Warum kann ich dann die Computer der NSA von meinem nicht geheimen und ganz offensichtlich unsicheren Computer aus erreichen?
Heißt, warum sammelt die NSA Daten auf einem Computer, der von außen gehackt werden kann? Gregg holt aus, um zu erklären. Dockmaster sei der einzige nicht geheime Computer der NSA. Cliff spitzt die Ohren. Jetzt wird's spannend. Doch ehe er noch mehr erklären kann, wird Agent Gregg von Mr. Big Boss mit einem strengen Blick zum Schweigen gebracht. Sie haben genug gehört, wird er wohl gleich sagen. Ab hier übernehmen wir. Mit den hochmodernen Technologien der NSA werden wir diesen Hacker finden, aus seinem Versteck zerren, verhaften und ihm den Prozess machen. Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag, Mr. Stahl. Aber ab jetzt sind Sie raus. Soll Cliff nur recht sein. Er hat Besseres zu tun, als Hacker zu jagen. Doch das sagt Mr. Big Boss nicht. Stattdessen meint er, dass die CIA in dieser Sache nicht viel tun könne. Nach allem, was er gehört habe, gäbe es kein Anzeichen ausländischer Spionage. Cliff muss sich verhört haben. Eben noch geschockt, dass der Hacker sich auf dem Dockmaster-Computer der NSA herumgetrieben hat, will die CIA von dem Fall jetzt nichts mehr wissen? Wie kann das sein? Cliff ist heute noch fassungslos über die Antwort von Mr. Big Boss.
Agenten mit Auftrag schicken Gegnern keine Nachrichten.
Unglaublich! Hätte Cliff nicht erzählt, dass der Hacker einmal ein kurzes Hello hinterlassen hat, dann würde die CIA weiter ermitteln. Aber nur wegen des Hello glaubt der zuständige Agent, die Sache sei keine Spionage, sondern ein harmloser Highschool-Streich, der sich bald von selbst erledigt hätte.
Und wer sollte in diesem Fall Ihrer Meinung nach dann weiter ermitteln?
Das FBI, antwortet der Agent. Also die Behörde, die Cliff zur CIA verwiesen hatte. Die Agenten erheben sich von ihren Plätzen und verabschieden sich. Cliff wird heiß und kalt, als ihm klar wird, wenn er, ein Astronom aus der Nähe von San Francisco, den Hacker nicht selbst weiterjagt, dann wird es niemand tun. Während seine Kollegen schon den Flur runtergehen, wendet sich Agent Gregg noch einmal an Cliff.
Schwer zu sagen, wieso, aber dieser Schnüffler erschien mir vernünftig. Nicht arrogant, sondern sensibel und geistig rege.
Und Gregg lässt Cliff nicht hängen. Er scheint von der Entscheidung seines Vorgesetzten ebenso ernüchtert zu sein wie Cliff selbst. Dies ist das ernsteste Hackerproblem, von dem ich bisher gehört habe. Egal, was der Boss meint, können Sie mich bitte auf dem Laufenden halten?
Also meinen Sie, lass alles offen und überwache weiter, auch wenn uns das FBI nicht beachtet?
Hackt Cliff nach. Gregg sieht ihn durchdringend an. Bleiben Sie am Ball. Cliff ist noch lange nicht raus aus der Sache. Friedrichstraße, der Tränenpalast. Das Glasgebäude, das wie ein etwas schiefes Gewächshaus aussieht, steht noch heute hier, direkt an der Spree. Dort, wo damals der Grenzübergang in die DDR war. Tränenpalast. So wird das Gebäude genannt, weil hier Tränen geflossen sind. Damals, als Deutschland noch geteilt war. Als Menschen sich hier weinend voneinander verabschiedeten, wenn sie voneinander getrennt wurden. Wenn strenge Befragungen so manch einen zum Weinen gebracht haben. Im Jahr 1986 steht Pengo in genau diesem Tränenpalast und wartet. Übergang zur DDR steht in nüchternen schwarzen Buchstaben auf einem Schild. Doch die Vorstellung, gleich rüber zu gehen ins feindliche Gebiet, macht Pengo sehr nervös. Die ganze Nacht hat er in Dobbs Hotelzimmer durchgemacht. Er hat nur wenig geschlafen.
Ich wusste genau, wie das abläuft. Und man musste alles vorzeigen und wurde gefilzt und so weiter.
Aufgewachsen in West-Berlin hat Pengo schon viel darüber gehört, wie es im Tränenpalast abläuft. Von Beamten, die einen streng mustern und Fragen stellen wie: Zweck der Einreise? Führen Sie Literatur, elektronische Geräte oder Zeitungen mit sich? Wie stehen Sie zum Sozialismus? Haben Sie Kontakte zur Presse? Eine falsche Antwort und es wird einem die Einreise verboten. Vielleicht sogar dauerhaft.
Auch wenn wir so rüberkommen, als ob wir da Hobbyspione gewesen sind. Ernsthaft ist das schon. Das ist also nichts, wo man Spaß auf dem Jahrmarkt mit hat.
Urmel sitzt in Hannover. Pengo und Pedro wollen heute in West-Berlin über die Grenze. Serge, der Kontaktmann aus Russland, will erstmal nur Stichproben. Und die befinden sich in einem Lederkoffer mit Schloss, den Petro in seiner Hand hält. Codes und Passwörter, mit denen sie in die amerikanischen Militärbasen gekommen sind, sind da drin. Außerdem Disketten mit einfachen Computerprogrammen, die sie von den US-Computern heruntergeladen haben und die bei Serge hoffentlich Eindruck machen werden. Pengo beobachtet, wie Menschen vor ihm kontrolliert werden. Ein Türöffner wird gedrückt. Jemand darf passieren. Ein letzter Blick zu den Menschen, von denen sich eben noch tränenreich verabschiedet wurde. Pengo und Petro rücken in der Warteschlange vor. Der Nächste, schneller, schneller. Eine Frau wird kontrolliert. Zweck der Einreise? Öffnen Sie Ihre Tasche. Ihr Visum bitte. Der Nächste. Gleich sind Pengo und Petro an der Reihe. Was, wenn die Grenzbeamten den Koffer öffnen? Wenn sie die Disketten irgendwie für verdächtig halten, sie konfiszieren und dann richtig Ärger machen? Pengo würde am liebsten umdrehen und zurück ins sichere West-Berlin rennen. Doch Petro, der ganz ruhig ist, schiebt ihn immer weiter auf das Schild zu. Übergang zur DDR.
Natürlich war das aufregend. Also klar, das war aufregend.
Er solle sich keine Sorgen machen, hatte Petro gesagt. Kontaktmann Serge hat dafür gesorgt, dass sie rüberkommen werden. Doch weiß das der Uniformierte, der gerade das nächste Visum kontrolliert? Der Nächste. Petro ist an der Reihe. Sie sehen sich auf der anderen Seite. Pengo muss stehen bleiben, während Petro mit dem Koffer auf den Beamten zutritt. Mit leichtem Schritt, so als müsse er wirklich nichts befürchten. Pengo hört sein Herz klopfen, als Petro auf den Lederkoffer in seiner Hand deutet. Muss er ihn öffnen? Petro ist durch, ohne große Probleme. Pengo atmet erleichtert auf. Der Nächste. Und dennoch ist er noch immer nervös, als er dem uniformierten Grenzbeamten entgegentritt. Der Beamte mustert Pengo. Er lässt sich seinen Ausweis zeigen. Mustert ihn wieder. Und dann? Der Türöffner wird nicht betätigt. Pengo rutscht das Herz in die Hose. Mitkommen. Pengo sucht nach Petro, doch er sieht ihn nicht mehr. Wurde er verraten? Er wird zur Seite geführt. Der Beamte hat seinen Ausweis. Er greift zum Telefon. Was passiert jetzt? Wird er verhaftet? Stundenlang festgehalten und befragt? Muss er zum Drogentest? Scheiße, das würde nicht gut für ihn ausgehen. Pengo hört nicht, was der Beamte am Telefon bespricht, doch ganz sicher ist, er informiert sich, wer dieser zerzauste Junge ist, der mit großen Augen und verschwitzten Händen über die Grenze will.
Der KGB hat ja eine psychologische Analyse aller gemacht, die dahin beteiligt waren. Der KGB hat sich ja genau erklären lassen, wie, wer, was ist. Wir sind hier im Spionagebereich, da muss doch der Auftraggeber genau wissen, mit wem was zu tun hat.
In der DDR weiß man genau, wer die jungen Hacker sind. Ist das gut oder ist das schlecht? Der Beamte legt den Hörer auf. Er kommt zu Pengo rüber und reicht ihm seinen Ausweis. Darin ein Tagesvisum. Pengo darf 24 Stunden lang in der DDR bleiben. Und er muss das Visum nicht mal bezahlen. Pengo darf passieren. Auf der anderen Seite erwartet ihn der entspannt lächelnde Petro.
Wir sind einfach durchgegangen. Und dann ist sind wir durch, sind mit der S-Bahn bis zum Alex gefahren.
Pengo und Petro nehmen die S-Bahn Richtung Ostbahnhof. Ihr Ziel, der Alexanderplatz, ist nur 2 Stationen weit entfernt. Der Osten ist ganz anders als West-Berlin. Nirgendwo gibt es Werbung. Dort, wo im Westen bunte Plakate kleben, sind hier nur graue Wände. Die Menschen in der S-Bahn haben keine bedruckten Plastiktüten, sondern tragen ihre wenigen Einkäufe in Netzen mit sich. Nächster Halt, Alexanderplatz. Die Tür der S-Bahn öffnet sich nicht automatisch, sondern muss mit Kraft aufgestoßen werden. Auf dem Alexanderplatz erhebt sich der Berliner Fernsehturm. Staunend folgt Pengo Petro über den Platz. Während die Passanten um ihn herum recht eilig umherlaufen, schlendert Petro gemütlich. So, als hätten sie alle Zeit der Welt. Und dann?
Dann hat Petro seinen Attaché-Koffer aufgemacht und seinen vorgerollten Joint da rausgeholt und meinte, jetzt muss er unbedingt erstmal einen rauchen. Da habe ich gesagt, das war mir dann zu viel.
Im Ernst? Petro hatte die ganze Zeit einen Joint in dem Lederkoffer mit den geheimen Unterlagen? Tengo fällt hier am Fuße des Fernsehturms beinahe in Ohnmacht. Was wäre passiert, wenn der Grenzbeamte darauf bestanden hätte, den Inhalt des Koffers zu sehen? Gute Kontakte hin oder her. Aber der hätte die Jungs doch niemals mit Drogen im Gepäck einreisen lassen. Doch Pedro ist sich absolut keiner Gefahr bewusst. Hier, mitten im Herzen von Ost-Berlin, setzt er sich erstmal auf eine Bank und zündet sich den Joint an.
Wir gehen hier durch. Der Typ, mit dem ich hier bin, raucht erstmal ein.
Worauf hat er sich da eingelassen? Doch Pengo sagt nichts, sitzt schweigend neben dem rauchenden Pedro und hofft, dass alles gut gehen wird. Schließlich drückt Pedro den Joint aus. Weiter geht's. In die Leipziger Straße. Hier ist das Büro, in dem sich Pedro mit dem russischen Kontaktmann Serge verabredet hat. So wie Cliff Stahl in den USA erkennen musste, dass CIA-Agenten doch eher spießige Beamte mit Krawatten sind, so stellt Pengo hier fest, dass alles weniger bedrohlich und einschüchternd wirkt als noch am Grenzübergang.
Das sah aus wie so eine Handelsvertretung. Da standen Leute so Vitrinen rum mit so irgendwelchen Schildchen und Modellloks in einen Raum geführt worden.
Auch der Raum ist sehr unspektakulär. Tisch und Stühle. An der Wand ein Foto von Michail Gorbatschow, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei, der milde lächelt und wenig bedrohlich wirkt.
Da kam Serge.
Serge ist Mitte 40. Er ist kräftig, trägt einen dunkelblauen Anzug und eine korrekt gebundene Krawatte. Es beruhigt Pengo etwas, dass Serge Pedro wie einen alten Bekannten begrüßt, nach seinem Befinden fragt, ein wenig Smalltalk hält. Dann wendet er sich Pengo zu. Er hätte ja schon viel von ihm gehört, sagt er. Pengo dürfe ihn Serge nennen. Oh ja, ja, na klar. Serge ist natürlich nicht sein richtiger Name.
Und hat mit uns gequatscht und wollte von mir wissen, wer meine Eltern sind und was ich so mache.
Pengo gibt brav Auskunft. Und während er spricht, wird ihm eins klar. Dieser Mann wird ihm nicht mal eben so einen Wex-Computer schenken. Der will erst überzeugt werden.
Also es war schon auch deutlich, dass Serge, dass der irgendwas anderes wollte.
Nur was genau? Das sagt Serge nicht. Erst will er checken, was die Jungs ihm mitgebracht haben. Ein Blick in Pedros Lederkoffer. Serge nickt zufrieden. Er wird den Inhalt mitnehmen und prüfen lassen. Vorerst gibt es nur eine kleine Aufwandsentschädigung. 500 Mark? Pedro nickt. Geht klar. Und Pengo? Klar, der nickt auch. Er ist zu nervös, um enttäuscht zu sein.
Wir gehen hier durch. Der Typ, mit dem ich hier bin, raucht erstmal einen und dann gehen wir in die Leipziger Straße und quatschen mit einem Russen und der gibt uns 500 Mark und wir fahren wieder nach Hause.
So viel Aufwand für 500 Mark. Aber wenn das, was Pengo und Pedro Serge übergeben haben, Eindruck macht, dann wird mehr Geld fließen. Viel mehr. Jetzt gibt es eh kein Zurück mehr.
Entweder man macht das bis an sein Lebensende oder man fliegt irgendwann auf. Und dann wird's richtig teuer. Und dann geht's auch für 10 Jahre mal in Haft. Wir wussten genau, auf was wir uns einlassen. Ob wir das in unsere Handlungen haben einfließen lassen, dieses Wissen, ja, sage ich mal, bedingt.
In den USA erhält CIA-Agent Greg Fennell etwa zur gleichen Zeit einen Anruf. Am Apparat Cliff Stahl. Greg kann kaum glauben, was der ihm zu sagen hat.
Wir haben den Hacker in Deutschland lokalisiert.
Wow, langsam. Cliff soll alles ganz genau erzählen. Der Hacker ist in Deutschland? Wie hat Cliff das herausgefunden? Pengo fühlt sich auf sicherem Boden, als er wieder in West-Berlin ist. Große Werbeplakate empfangen ihn. Coca-Cola, Marlboro, Levi's Jeans. Konsumversprechen aus dem Land der Freiheit, den USA. Doch Pengo ahnt nicht, dass man ihm dort bereits auf der Schliche ist. Superhacker im Netz der Geheimdienste ist eine Produktion der Wake World Studios im Auftrag von Podimo. Hostin Vreni Frost. Autor Christoph Mathieu. Interviews und Regie Lukas Hoffmann. Recherche Benjamin Braun. Redaktion Anna Müller-Leile. Sounddesign Fabian Scheffler. Covergestaltung Tim Schöll. Marketing Podimo Maybrit Döge, Bianca Dumschat und Sarah Döbel. Executive Producer Podimo, Juliane Rinne. Producer WakeWord, Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Interviewgäste, Hans Hübner alias Pengo, Markus Hess alias Urmel. Voice-over Clifford Stoll, Patrick Stamme. Ein großer Dank geht an die beiden Interviewpartner Hans Hübner und Markus Hess, die für diese Produktion ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Alle Zitate von Clifford Stoll sind seinem Buch Kuckucksei entnommen, erschienen im Fischer Verlag 1990.